Wir alle werden demnächst und immer wieder hoffentlich einige schöne Überraschungen erleben und jede Menge unangenehme Überraschungen auch. Das neue Jahr wird sie uns gewiss auftischen, wie das alte, wie jedes Jahr. Wir werden Krisen erleben, seelische Krisen, körperliche Krisen, Beziehungskrisen. Wir werden Ungerechtigkeiten erleben, uns zugefügte und von uns ausgeteilte. Wir werden erleben, wie wir gute Absichten umsetzen wollen und wie sie ins gegenteilige Ergebnis umschlagen. Das bringt uns auch neben den schönen Überraschungen das neue Jahr. Und vielleicht geraten wir, wie so manche auch in diesem Jahr schon, in Umstände und Zustände hinein, in denen die Hoffnung und die Liebe verdampfen, zumindest bis auf einen kleinen Rest, und in denen auch die Glaubenszweifel übermächtig werden können. Wie schnell stecken wir im Chaos? Ich kenne das. Du auch, ne, Dagmar? Wie schnell stecken wir im Chaos, und zwar nicht nur im Gefühlschaos, sondern in einem definitiven Durcheinander von Schein und Realität und von Wahrheit und Lüge. Auf einmal ist mein Herz verfinstert. Es geht von jetzt auf gleich. Wie passt das zusammen mit dem Lied, das wir traditionsgemäß zum neuen Jahr nachher singen? Einige Strophen zumindest. Gott ist mit uns. Am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Was ist, wenn uns gerade diese Gewissheit abhanden kommt? Gibt es da noch einen Weg heraus aus dem Chaos? Über dieser Predigt steht der Titel Wege aus dem Chaos. Und das ist genau die Frage, mit der sich der Beter in Psalm 73, den wir eben gehört haben, herumschlägt. Und welch ein Trost ist der Satz, den eben Werner gelesen hat im Lutherdeutsch: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. In der Einheitsübersetzung, die in der Tat sehr präzise und hier wunderbar kompakt ist, das ist der Trost. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Gott nahe zu sein. Wer sich was Gutes tun will in den nächsten 365 Tagen, der darf diesen Satz möglichst oft beten. Ich will es auf jeden Fall tun. Und wer anderen etwas Gutes tun will, unseren Kindern, unseren Nachbarn oder unseren Geschwistern hier untereinander, der sollte ihnen den möglichst oft zusprechen. Denn wir benötigen diese Wahrheit. Jeder von uns benötigt diese Wahrheit, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Das schließt alles andere ein. Und diese Aussage bezieht ihren besonderen Wert aus der Tatsache, dass sie eine Schlussfolgerung ist. Da oben steht 73,28. Das ist der letzte Vers, der 28. Vers im Psalm 73. Das heißt, er ist gewissermaßen hart erkämpft worden von dem Beter, von dem Asaf, so heißt er. Und er ist deswegen auch ein Glück für uns alle, weil er das Ende einer Berg- und Talfahrt ist, die vorherigen 27 Verse schildern. Und diese Berg- und Talfahrt, die wurde ja in Gang gebracht, das kenne ich auch sehr gut von mir und vielleicht kennt ihr es auch, von verzerrten Wahrnehmungen, von Selbstmitleid, von Neid. Aber dann auch, das haben wir auch zweimal gehört eben, wird diese Berg- und Talfahrt auch geprägt von diesem Dennoch des Glaubens. Das kommt am Ende durch. Und wir gehen mal drei Stationen mit dem Asaf mit. Vielleicht lernen wir bei unserer nächsten Berg- und Talfahrt mit ihm zusammen zu beten. Also, erste Station. Unser Problem, der scheele Blick. Scheel ist auch ein Ausdruck von Luther, der scheele Blick. Die Bibel rät uns ja, prüft alles, aber das Gute behaltet. Also sie rät uns, schaut genau hin, seht genau, hört genau hin und dann im Licht der Wahrheit trifft die Entscheidung. Tag für Tag geht es in jedem unserer Leben, in dieser Flut der Informationen und der Eindrücke, Tag für Tag geht es darum, was nehme ich auf in mein Leben davon und was sortiere ich aus? Und wer klug ist, wird nur einen Maßstab bei dieser Sortierung gelten lassen, das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes lehrt uns, was gut und was Gott gewollt ist. Und es hilft uns zu unterscheiden, was böse ist. Oder sie lässt uns erkennen, das Böse und die Bösen. Das hilft uns dabei. Und das ist das eine, das Notwendige. Wir müssen, um Gefahrenherde zu erkennen, sie im Lichte des Wortes Gottes auch wahrnehmen. So weit, so gut. Schlecht wird es für uns und für Asaf wurde es schlecht, wenn wir aus diesem Erkennen ein ausführliches Betrachten machen. Das heißt, wenn wir uns intensiv mit dem Bösen beschäftigen, ob in Gedanken oder in Worten. Wenn wir das tun, dann werden wir früher oder später vom Bösen in Beschlag genommen. Wir werden infiziert. Wir kennen das ja alle. Die ganze Welt lamentiert ständig über die Bosheit der Welt. Ne? Die Welt selbst lamentiert, aber die Christen auch. Ich kenne Gebetsrunden oder auch Bibelgespräche, wo der ein oder andere unentwegt die Sünden der Welt beklagt. Die eigenen finden ja nicht statt, weil die Welt so gewaltig sündhaft ist. Und genauso macht es auch der Beter hier, der Asaf im Psalm 73. Er entrüstet sich über die gottlosen, geldgierigen Karrieristen. Über die Lästermäuler und über die Machtmenschen. Und je länger er es tut, umso tiefer wird er genau in ihren Sog hineingebracht. Er wird verstrickt. Er tut, und mir manchmal auch, er tut ausgerechnet das, wovor uns eben das Wort Gottes präzise warnt. Mehrfach. Ich bringe nur mal den Anfang von Psalm 37, von David, Vers 1. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch über die Übeltäter. Vers 7. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Und dann, muss nicht sein, aber es geht besser. Ja, danke dir. Und dann kommt die dritte Warnung direkt im Vers darauf, Vers 8. Und wir erfahren nun auch den Grund, weshalb wir so ausgiebig vor der Entrüstung gewarnt werden. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Aha. Wenn wir uns anhaltend über das Böse und über die Bösen erregen, spielen wir unversehens in einer Inszenierung mit, die der Feind betreibt. Wir werden zu Handlangern des Anklägers. Sein hebräischer Name lautet Satan. Und die Bibel weist uns mehrfach auf die dramatischen Konsequenzen hin, wenn wir da nicht aussteigen aus dieser Inszenierung Satans. Im Römerbrief beginnt das zweite Kapitel mit diesen Worten: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil, nun kommt wieder derselbe Gedanke, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Und Jesus hat das zuvor genauso in der Bergpredigt gesagt. Könnt ihr sehen, in Matthäus 7, da sagt er: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Also zur Klarstellung, hier geht es nicht um ein Verbot, Menschen und Umstände zu beurteilen, sondern wir werden gewarnt davor, dass wir in einer selbstgerechten Haltung andere verurteilen. Das ist der Unterschied. Das Problem ist klar. Wir wissen nun, dass die Sünde uns umso mehr mit beeinflusst, je ausgiebiger wir sie beäugen. Und je erregter wir andere Sünder abqualifizieren. Gott widersteht uns dann, den Überheblichen. Frage, wie kriegen wir die Kurve? Das hat ja genau den Asaf umgetrieben. Wie komme ich heraus aus diesem furchtbaren Lamentieren? Wir müssen die Blickrichtung ändern. Wir müssen unsere Augen neu ausrichten. Das ist die zweite Station, die wir jetzt mit Asaf gehen. Die Umkehr, Aufsehen, Blickrichtung ändern, Aufsehen. Wenn die Bibel von Augen spricht, meint sie sehr oft die Augen des Herzens. Ein positives Beispiel steht etwa im Epheserbrief, wo der Paulus betet, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Epheser 1,18 ist das. Das Gegenstück zur Erleuchtung, zu erleuchteten Augen, nämlich den verfinsterten Blick, den schildert uns die Bibel zum ersten Mal bereits kurz nach dem Sündenfall. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Der gesenkte oder scheele Blick, der geht von Augen des Herzens aus, die vor allem von, gerade bei Kain und bei uns oft, von Neid und bei Asaf und Zorn und von Bitterkeit gelenkt werden. Als Asaf sich ereiferte über die Ruhmredigen und wütend war über die stolzen Angeber, die sich in Frevel hüllen, da hatte er diesen gesenkten Blick. Später bekannte er, wir haben es eben gehört, es stach mich in meine Nieren, als ich so schaute. Er war verbittert. Und weil es diesen gottlosen, geldsüchtigen und geltungssüchtigen scheinbar gut ging, kroch der Neid hervor. Und der Neid verdreht uns den Blick, auch in der Gemeinde. Eine Variante zu diesem Schädelblick liefert Jesus in einem Gleichnis über den von den Arbeitern im Weinberg. Da murrten jene, die sich den ganzen Tag abgerackert hatten, in der Hitze des Tages, von morgens bis abends, die murrten, dass am Ende die Kurzarbeiter genauso viel Lohn erhielten wie sie selbst. Und da sprach der Besitzer des Weinberges, der ein Bild ist für Gott, er sprach zu dem, der sich offensichtlich am lautesten empört hat: Siehst du, schält rein, weil ich so gütig bin. Also Neid verhindert, dass wir die Güte Gottes überhaupt wahrnehmen und schmecken können. Einer der gefährlichsten Sünden in unserer Nachfolge Christi. Von Sören Kierkegaard, der unter Kennern Kierkegaard genannt wird, ne, der dänische Religionsphilosoph, von dem stand der Satz: Alle Not kommt vom Vergleichen. Unglaublich treffend. Sobald wir uns auf Vergleiche mit anderen einlassen, werden wir entweder überheblich und stolz, weil wir so viel besser sind, oder wir werden missgünstig, weil es uns so gut geht. Unsere Augen des Herzens sehen dann nach unten, weg von Gott. Und schon ist unsere Wahrnehmung verzerrt, sobald wir aus dem Licht heraustreten. Und deshalb sagt auch Gott zu Kain: Wenn du fromm bist, also wenn du ungeteilten Herzens Gott zugewandt bist, wenn du es wärest, wenn du fromm bist, so kannst du den Blick frei erheben. Wenn du unter der Herrschaft Gottes stehst, kannst du aufblicken. Und Kain tat es nicht. Wir wissen, was er stattdessen tat. Was Kain gänzlich unterlassen hat, das hat Asaf nach einer Zeit der Verwirrung schließlich doch getan. Welch ein Glück! Er wechselt nämlich die Blickrichtung. Er fixiert nicht mehr die Verursacher seines Neids und seiner Wut, sondern er sucht Gottes Angesicht. Und das sollen wir auch tun. Also ganz oft können wir das als Empfehlung, als Forderung Gottes lesen. Besonders deutlich und schön im Hebräerbrief, wo wir dazu aufgefordert werden, alles abzulegen, was uns beschwert, eben Neid, Bitterkeit, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Da könnt ihr ihn erkennen, ne? Und das macht den Unterschied zwischen problemorientierten Menschen und lösungsorientierten Menschen. Genauer, erlösungsorientierten Menschen. Die einen plagen sich ab mit Problemen, mit Fehlern und Sünden. Und auch mit den Problemen und Sünden der Mitmenschen. Und die Klügeren, die geben sich mitsamt ihren Problemen und ihren Fehlern und ihren Sünden Jesus hin. Die folgen dem Rat Jesu oder dem Ruf Jesu: Kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das macht den Unterschied. Und David rät uns wiederholt, genau das, sich nicht auf das Problem zu konzentrieren, sondern auf den Allmächtigen. Beispielhaft in Psalm 25. Da ist der David von Feinden umgeben, von lauter Problemen umgeben, von lebensgefährlichen Problemen. Die Feinde wollen ihm eine Falle stellen. Er ist schon fast gefangen. Und was tut er? Seit Jahren habe ich diesen Vers zu meinem Lieblingsvers. Er sagt: Das Problem ist, er ist fast gefangen. Die Füße sind schon in Schlingen. Er sagt: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Er schaut nicht auf seine Füße und auf das Netz und verheddert sich immer mehr. Er wird mich aus dem Netze ziehen. Das ist der radikale Blickwechsel. Und er hat sich offensichtlich darin so geübt, dass er eine Disziplin erlernt hat und sie auch als beste Erfahrung an uns weitergibt. Er sagt im Psalm 16, da ist das Ganze optimal zusammengefasst als Grundsatzhaltung, als Grundsatzentscheidung. Er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Im Aufblick zu ihm. Damit sind wir beim dritten Punkt, bei der dritten Station mit Asaf, das Glück, Gott nahe zu sein. Die Zuversicht, mich an ihn zu halten. Wann und vor allem, wo ging es denn aufwärts mit Asaf in diesem langen Psalm? Er sagt es uns in einem Halbsatz. Also das Böse und sein eigener böser Blick bannten ihn so lange, bis, und nun kommt's, bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Das war die Wende. Da riss die Unheilsspirale. Und es kam zu einer heilsamen Begegnung. Gott nahte sich Asaf und Asaf konnte sich Gott nahen. Und das wurde ihm zur Freude und zum Glück. Die Frage ist, wie geht das heute ins Heiligtum Gottes eintreten? Also so viel steht fest, wir müssen dazu keinen Tempel aus aufgetürmten Steinen aufsuchen. David hat uns auch da wieder den Weg gewiesen. Er erkannte die Gegenwart Gottes überall dort, wo er seinen Namen anrufen konnte. Und er konnte es, wie eben viele seiner Psalmen uns zeigen, gerade inmitten böser Bedrohungen und inmitten böser Menschen tun. Zwei Beispiele. Psalm 69, das Wasser geht mir bis zur Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm. Er ist umgeben von denen, die mich hassen, sagt er. Und wie wehrt er sich? Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Die Gnadenzeit bricht in dem Moment an, wo ich Wasser an der Oberlippe zu Gott schreie. Psalm 109, ganz ähnlich. Diese Formulierungen finden sich zweimal, dieses Ich aber. Wieder ist David von erbarmungslosen Widersachen umgeben. Er schüttet auch sein Herz aus. Er sagt auch, dass es für Kanaillen sind. Er schreit zu Gott, dass er sie umbringen möge. Ja? Er schüttet sein Herz aus. Also in Klammer noch einmal, wir sollten den Feinden vergeben. Aber die Vergebung kommt am Ende, nachdem wir unsere Wut ausgeschüttet haben. Wir können nicht vergeben, statt unsere Wut, also nicht die Wut runterschlucken und dann vergeben und statt, also nicht aussprechen, was mich belastet, sondern raus mit der Wut. Das ist auch ein starker Tipp von David. Aber nachdem er sie rausgeschrien hat, das ist ja schon Gebet. Da sagt er, dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. So tritt er in die Gegenwart Gottes. Wer wahrhaftig betet, der erlebt Gnadenzeit. Und Gott neigt sich mit Gewissheit denen zu, die zerbrochenen Herzens sind, die auf keine andere Hilfe mehr warten. Auch in Psalm 34 sagt er, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Bei Jesaja genauso. In Jesaja 57 sagt Gott, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und nun kommt's, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Im Umkehrschluss heißt das, wer sich selbst als rechtschaffen ansieht und wer sich in seiner Selbstgerechtigkeit auch noch über andere überhebt und sich über die Sünden der anderen erregt, der ist fern von Gott. Wer so überzeugt ist von sich selbst, der sieht nämlich keinen Anlass, zu Gott zu rufen, also zu beten. Und er wird auch die Gemeinschaft der Gläubigen nur bei Lust und Laune mal aufsuchen. Die Gottesdienste oder Bibelabende oder Gebetstreffen, obwohl gerade darauf nach der Verheißung Jesu ein besonderer Segen ruht. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich euch nahe, da bin ich mitten unter euch, sagt Jesus. Wir werden das nur tun, wenn wir die Notwendigkeit erkannt haben. Das heißt, wenn wir gedemütigt sind. Und Asaf kam an diesen Punkt. Das war Gnade. Er hatte sich erhoben über andere, die sich brüsteten, und er brüstete sich selber. Nämlich, dass er sein Herz reinhielt. Der erste Mensch unter der Sonne, der sein Herz reinhalten konnte. Also es war eine gewaltige Selbsttäuschung. Dann hat er sich auch noch über den Wohlstand und das scheinbare Glück erregt. Ich sage nur scheinbar. Das Wort Gottes sagt, Reiche müssen darben und hungern. Am Wesentlichen. Er hat sich erregt über den Wohlstand anderer, obwohl es doch für ihn bereits ein Leben in der Fülle gab. Er gehörte dem Allmächtigen. Und damit war ihm die Fülle Gottes, die Fülle der Liebe und die Fülle der Güte und die Fülle der Treue gewiss. Er hatte die Fülle, aber das alles war verblasst, weil er einen falschen Blick hatte. Nach unten statt nach oben. Und nun eben, und das ist die Gnadenstunde, nun erkennt er, solange ich diesen gesenkten Blick hatte, solange ich diesen schälen Blick hatte, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich wusste nichts, nichts Wesentliches. Da war ich wie ein Tier vor dir. Im Licht Gottes aber, beim Beten, beim Bibellesen, beim Hören des ewigen Evangeliums, geht ihm selber ein Licht auf. Und da strömt die Wahrheit in sein Herz. Und er wird wieder zu einem Realisten. Er tritt in die Wirklichkeit. Jesus sagt später zu seinen Jüngern, er sagt, ihr seid schon rein um meines Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Und nur auf diese Weise werden unsere Herzen rein und wurde Asafs Herz rein, als er das Wort Gottes aufnahm im Heiligtum Gottes. Wenn wir es aufnehmen und uns von dem Wort Gottes bewegen lassen, dann wird unser Herz rein, immer wieder. Etwa indem wir unsere Sünden bekennen, weil wir uns vom Wort Gottes erleuchten und bewegen lassen. Und dann sagt 1. Johannesbrief, die Bibel, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und uns die Sünden vergibt. Und wenn das geschehen ist, dann entsteht Raum für den Geist Christi in unseren Herzen. Und unter seiner Herrschaft verlieren wir die Lust auf die mutmaßlich glücklicheren Menschen und die mutmaßlich schlimmeren Menschen zu starren. Wir sehen lieber auf das Kreuz. Am Kreuz hat der Sohn Gottes deine und meine Schuld mit seinem Leben bezahlt. Und auch die Schuld derer, die uns zu schaffen machen. Und sobald wir den Gekreuzigten vor Augen haben, da fallen unsere Anklagen und unsere Wehleidigkeiten und unsere Anmaßungen und unsere Bitterkeiten in sich zusammen. Unterm Kreuz erkennen wir die Wahrheit. die Wahrheit über uns selbst, nämlich, dass wir Gott nichts Beeindruckendes bringen können. Nichts. Nur unsere himmelschreiende Not, die sollen wir ihm bringen. Und wir erkennen die Wahrheit über Gott, nämlich, dass er uns in bedingungsloser Liebe annimmt, weil er selbst alle Bedingungen erfüllt hat, damit der heilige Gott und der unheilige Mensch sich begegnen können, sich nahe kommen können. Denn durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, so lesen wir in der Bibel im Hebräerbrief, seid ihr geheiligt ein für alle Mal. Das gilt für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und alle Männer Gottes, Asaf, David, Jesaja, alle Propheten, die haben prophetisch auf dieses Kreuz, auf diesen Gekreuzigten hingewiesen. Nur vage, sie wussten selbst nicht, was sie da aussprechen. Es war eine Ahnung und es war nicht recht zu fassen für sie, was sie da sagten. Doch als der Gekreuzigte auferstanden war, da fasste er in einem Satz zusammen, was sie alle gesagt haben und gemeint haben, auch der Asaf. Er sagt, ihr könnt es nachlesen in Lukas 24, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, bei Mose, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Jesus erfüllte die tiefste Sehnsucht Asafs. Jesus erfüllt deine und meine Sehnsucht, von der wir auch oft nur eine vage Ahnung haben, was wir eigentlich wirklich wollen. Aber irgendwann lesen wir, etwa im Epheserbrief, denn durch ihn, durch Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, haben wir alle beide, Juden wie Nichtjuden, in dem einen Geist Zugang zum Vater. Nichts blockiert uns mehr. Und deshalb darf jeder von uns, jede von uns, die an Jesus hängen, an Jesus hängt, voller Gewissheit beten, erst recht in den Krisen des heraufziehenden Jahres, dir Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Und früher oder später werden wir vielleicht sogar, nein, gewiss sogar, alle miteinander, die Jesus gehören, werden eines Tages, vielleicht heute Abend schon, spätestens auf dem Sterbebett, mit David beten aus Psalm 16, du bist der Herr, mein ganzes Glück. Mein ganzes Glück bist du allein. Das ist die Erfüllung dieses prophetischen Satzes. Jetzt bete ich ein Gebet, vor einigen Wochen wurde schon mal hier gebetet. Das passt so gut einfach von Christian Fürchte Gott Gellert. 52 Jahre alt ist das Ding. Aber es ist sowas von aktuellem, passt so in diese Losung hinein und in dieses Bild hinein. Wenn ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, sehe ich dein Kreuz, so, sehe ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit werden. So ist doch mir trotz allen frechen Spottes die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst danieder. Es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Da du dich selbst für mich dahin gegeben, wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? Und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. Amen.